Ich muss zugeben, dass mich der Anblick eines Mannes, der für andere Leute die Bedienung macht, mit Befriedigung erfüllt.
Bitte was? Der arme Kerl. Der kriegt doch bestenfalls 8,50 Euro die Stunde, genau wie alle in dieser Stadt. Also mich erfüllt der Niedriglohnsektor alles andere als mit Befriedigung.
Aber es gibt einfach immer noch zu wenig putzende, abwaschende, bedienende Männer. Bei uns gab es heute großen WG-Knatsch deswegen. Daniel wollte mal wieder nicht einsehen, dass wir, seine weiblichen Mitbewohnerinnen, die ganze Zeit hinter ihm herputzen und hat jegliche Verantwortung mit dem zweifelhaften Argument von sich geschoben, dass ihn der Dreck sowieso nicht stört. Ist ja auch erklärlich. Hat ja früher immer alles Mama gemacht.
Ziehst du schon wieder gegen einzelne Exemplare der männlichen Spezies zu Felde? Dass ich davon nichts halte, das weißt du ja.
Okay, willst du streiten?
Ich wäre bereit.
Na dann, take arms. Also, gemessen daran, was sonst so unter Gesellschaftskritik verstanden wird, ist die Kritik eines individuellen Putzverhaltens natürlich ziemlich dirty. Da werden keine abstrakten Kategorien mit heroischem Gestus aus dem Handgelenk geschüttelt und keine Gesellschaftsentwürfe für ein ungewisses Später entwickelt. Es handelt sich um eine sehr konkrete Kritik des Alltagslebens und seiner Zeitgenossen.
Ich finde deine Kritik alles andere als konkret. Im Gegenteil, du presst einzelne Personen in allgemeine Schubladen und bedienst dich auch noch uralter Geschlechterklischees. Alle Männer können nicht putzen und folglich alle Frauen auch nicht einparken. Du beklagst die Geschlechtertrennung und gehst gleichzeitig ganz selbstverständlich von ihr aus. Wozu die Klage, wenn sich angeblich sowieso nichts ändern kann? Im Übrigen putzt mein männlicher Mitbewohner am meisten von uns allen und hat sogar noch einen Putzjob.
Aber diese Geschlechterklischees sind doch Realität. Natürlich gibt es auch ein paar putzende Männer, seit im Spätkapitalismus eine gewisse Lockerung der Geschlechterrollen stattgefunden hat. Aber Staubsaugen, sich um andere kümmern, die Freundin trösten, den Familienalltag managen, die Arzttermine der Kinder im Blick behalten, in der Zweierbeziehung Probleme ansprechen und so weiter, das wird doch alles noch nach wie vor hauptsächlich von Frauen erledigt. Das patriarchale Geschlechterverhältnis ist weder überwunden, noch schwebt es als unsichtbare Abstraktion über unseren Köpfen. Es geht durch uns durch.
Das heißt aber nicht, dass wir ganz und gar deutbar wären durch den Verweis auf Geschlecht, auf Herrschaftsverhältnisse überhaupt. Das sind so viele biografische Brüche, so viele individuelle, meist gescheiterte, selten geglückte Versuche in der Geschichte, mit diesen Herrschaftsverhältnissen irgendwie umzugehen. Und das gilt für Frauen genauso wie für Männer. Die Realität lässt sich nicht erklären, indem man sie mal eben in typisch männlich, typisch weiblich unterteilt. Solch eine Argumentation übersieht zum Beispiel komplett die konkreten Formen weiblichen Handelns in der Geschichte, die ja da waren und sind, trotz oder gerade wegen der Degradierung der Frau zum passiven Anhängsel. Sie übersieht meinen Mitbewohner und was das Schlimmste ist, sie übersieht mich. Ich bin sehr unordentlich und komme, was meine Kochkünste angeht, über Nudeln mit Tomatensauce kaum hinaus. Und repariere leidenschaftlich gerne Fahrräder. Bin ich dadurch etwa keine Frau?
Ja, ihr habt gerade einen Auszug gehört von einer Szene, die da sich abspielen soll in einer Bar. Diese fiktive Bar-Szene könnt ihr nachlesen in der 5. Ausgabe der Zeitschrift Outside the Box. Die ist 2015 erschienen. Und Outside the Box, das ist eine Zeitschrift, die sich mit einem Versuch beschäftigt oder dem widmet, eine umfassende Gesellschaftskritik mit feministischen Fokus zu betreiben und die in unregelmäßigen Abständen jetzt schon Magazine rausgebracht haben. Ich glaube, 6 sind es bisher an der Zahl. Ja, und der Text, den wir gehört haben, der heißt Der konkrete Mann, oder? Soll man Männer kritisieren? Und ist von Lore Schäfner verfasst worden, eine Autorin und auch Redaktionsmitglied von Outside the Box. Und Anna Koff, die ist auch Redaktionsmitglied und schreibt auch für die Outside the Box. Und die hat den Text mit betreut und war auch schon bei Lesungen der Szene dabei. Und ja, auch bei Diskussionsveranstaltungen, wo der Text weiter gestritten wurde.
Besser vorgetragen vermutlich als von uns.
Ich begrüße Anna Koff. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Die Ausgabe von der Outside the Box, wo der Text sich drin befindet, die trägt den Titel Streit. Und Streit wird auch in der fiktiven Bar-Szene ausgetragen. Zwei Freundinnen, Andra und Kelly, treffen sich in der Bar und dann beginnt der Streit um die besseren Argumente. Welche Positionen werden denn in dem Text da verhandelt und dargestellt?
Ja, also das hat sich ja schon in dem Textteil, den ihr eingelesen habt, da hat sich das ja schon ein bisschen angedeutet. Also Kelly vertritt eher die Position, nein, man kann Männer eigentlich nicht als Männer kritisieren. Das ist eine ungültige Vereinfachung. Also man kann nicht einerseits das Geschlechterverhältnis kritisieren und dann gleichzeitig aber von ihm ausgehen. Und Andra vertritt eher die Position, naja, aber das ist ja die Realität, die man im Alltag erlebt, als Frau, als Mutter, als Freundin, Genossin von Männern und Mitmännern, als Mitbewohnerin. Und die eher diese, ja, sag ich mal, aus der konkreten Erfahrung kommende Position vertritt. Wobei eigentlich beide aus der konkreten Erfahrung argumentieren, wenn man es genau nimmt. Und beide auch im Verlauf des Gesprächs teilweise dann auch ihre Position ein bisschen ändern. Das ist ganz spannend. Also sie sind keine reinen Schablonen sozusagen, sondern entwickeln sich auch in dem Gespräch miteinander weiter und sind auch nicht immer ganz konsistent, wie das auch in der Realität ist, in Streits.
Ja, der Text startet ja sozusagen mit dieser Diskussion um oder dreht sich eben lange um diese Diskussion auch um die Begriffe männlich-weiblich. Also Kelly sagt, die Realität lässt sich mit typisch männlich, typisch weiblich nicht erklären. Und beide sprechen sie aber aus Erfahrungen, die ja auch erzählen, also dass es zumindest ein bestimmtes Verhalten gibt, dass man dann auch als männlich monologisierend, weiblich könnte dann so verschämtes Kichern oder Schweigen sein, bezeichnet. Und ich habe gedacht beim Lesen dieses Textes, dass diese Verhaltensweisen und Kommunikationspraktiken vielleicht gar nicht notwendigerweise, also sie können sozusagen dieses Label kriegen, aber erstmal sind sie ja offenbar Verhaltensweisen in einer patriarchalen Gesellschaft, die gar nicht notwendigerweise an Mann, Frau, also jetzt dem Geschlecht nach gebunden sind, aber definitiv zur Aushandlung dieser Geschlechterdifferenz verwendet werden. Welchen Gehalt würdest du denn solchen Bezeichnungen, du verhältst dich männlich, weiblich, irgendwie, wie würdest du das einschätzen oder wie siehst du das?
Ja, also ist so, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, also wir gehen aus von einer patriarchalen Gesellschaft, in der die Position männlich und weiblich ja auch nicht einfach irgendwelche beliebigen Positionen sind, sondern Herrschaftspositionen bezeichnen und in denen dann eben ein bestimmtes Redeverhalten oder ein bestimmtes Dominanzverhalten kein neutrales, also nicht einfach nur irgendein Verhalten in einer Reihe von möglichen Verhaltensweisen ist, sondern sich darin eben ein Gestus der Dominanz ausdrücken kann oder ein Gestus der Unterwerfung. Und das ist ja das, was diese Verhaltensweisen und auch damit konfrontiert zu werden, oh Mist, ich verhalte mich so, so schmerzhaft macht. Weil einem darin ja bewusst wird, zum Beispiel als Frau die Erfahrung zu machen, oh, wenn ich mit meinen Kollegen mich unterhalte, merke ich, dass meine Stimme plötzlich so 3 Oktaven höher geht und dass ich irgendwie anfange zu kichern und dass ich irgendwie plötzlich auf eine bestimmte Art mich verhalte, mich vielleicht gar nicht wirklich wiedererkenne. Und das sind ja so Momente, wo man selber merkt, dass man diese Muster, diese Formen, auch wenn man sie quasi auf einer theoretischen Ebene kritisiert, doch auch verinnerlicht hat. Und von daher glaube ich, ist es schon sinnvoll, sie auch als männlich und weiblich zu erkennen. Was natürlich nicht bedeutet, dass nur Männer männliche und nur Frauen weibliche Verhaltensweisen verinnerlicht haben oder verwenden sozusagen.
Du hast auch schon ein bisschen die Erfahrung angesprochen, die da auch ausgetauscht wird in dem Streit. Und da gibt es ein Zitat von Kelly. Mit Erfahrung kann man Wahrheit nicht fassen. Und Andra, ihre Streitfreundin, widerspricht dem Argument, dass man eben mit Erfahrung Wahrheit nicht fassen kann, sondern sagt, dass man von Erfahrung schon allgemeine Forderungen und eine feministische Praxis ableiten kann. Und dass das Zurückgreifen auf Erfahrung notwendig sei, auch darum, weil ja Perspektiven von Frauen auch unsichtbar gemacht werden. Und in dem Moment, wenn das vielleicht in einem Gespräch so ein bisschen heiß her zu der Erfahrungsdebatte geht, da schaltet sich dann eine Dritte in das Gespräch hinzu, die dem Feminismus vorwirft, aufgrund eben diesen Zurückgreifens auf Erfahrung, dass das nur individuelle Identitätsspielchen seien, aber dadurch kann man halt keine gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Ja, wie ist denn dein Verhältnis zu der subjektiven Erfahrung und dem Austausch darüber? Ist der Austausch und das Sich-Beziehen auf Erfahrung ein Rückschritt ins Private oder aber notwendig, um überhaupt gesellschaftliche Strukturen analysieren zu können?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die insofern auch gerade nochmal spannend ist, als dass unsere neue Ausgabe der Outside, das Thema Erfahrung übertragen wird. Sie kommt hoffentlich im Frühling raus, also sie kommt sehr sicher im Frühling raus. Ganz genau kann ich leider noch nicht sagen, wann. Aber wir haben uns tatsächlich nicht nur in dieser 5. Ausgabe, wo dieses Gespräch Der konkrete Mann erschienen ist, sondern auch in den Ausgaben davor und danach immer wieder intensiv genau mit dieser Frage auch beschäftigt. Also welche Rolle spielt die konkrete persönliche Erfahrung in Bezug auf Theoriebildung und in Bezug auf eine Gesellschaftskritik? Und ja, du hast das ja schon gerade anzitiert, also was auch in dem Gespräch dann gesagt wird, dass nämlich einerseits natürlich Erfahrung einfach nur als das ganz Unmittelbare noch nicht automatisch oder ja eben nicht unmittelbar in eine Kritik oder in eine Theorie übersetzt werden kann, dass sie aber trotzdem ein notwendiger Ausgangspunkt dafür sein kann. Und das wird auch im neuen Heft auch nochmal sehr intensiv verhandelt, unter anderem in einem Artikel von Kat Lux, die sich eben anschaut, wie auch in der Frauenbewegung der 70er, 80er Jahre, also ich spreche jetzt von der westdeutschen Frauenbewegung hauptsächlich und auch der US-amerikanischen Frauenbewegung, wie genau darin quasi diese Fragen verhandelt wurden. Also da gab es ja diese Selbsterfahrungsgruppen, das kam ja damals auf, wo Frauen sich getroffen haben und unterhalten haben über ihre konkreten Alltagserfahrungen mit ja, Sexismus, patriarchaler Gewalt und so weiter. Und da haben einige Frauen sich dann eben auch genau mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie können wir aus diesem Konkreten, was wir erleben, was wir auch teilweise, wo wir uns auch ähneln, also wo wir feststellen, oh, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, wie können wir daraus quasi eine Theorie bilden? Und das bleibt, glaube ich, ein Thema, das zu verhandeln ist, ja. Also das Verhältnis zwischen der abstrakten Theorie sozusagen und dem ganz individuellen, konkreten, das eben nicht nur individuell ist.
In dem Gespräch gibt es ja sozusagen, was die Erfahrungen betrifft, oder zeigt sich ja, dass allein das Sprechen über Erfahrungen sozusagen noch nicht zu einer Position führt, von der aus man gemeinsam agieren kann, eben weil es diese unterschiedlichen Haltungen gibt und irgendwie klar ist, okay, also Erfahrung kann erst zu einem bestimmten Handwerkszeug oder irgendwie was anstoßen, wenn es eine bestimmte Analyse der Erfahrung gibt. Und Kelly spricht ja sozusagen auch den blinden Fleck an. Also Kelly zeigt ja auf sozusagen die Frauen und sagt, okay, aber wenn wir jetzt über die Reflexion von der eigenen Geschlechtersozialisation sprechen, also wenn du aufforderst Männer, bitte ihre Position zu reflektieren als Männer und sich anders zu verhalten, dann müssen wir das genauso mit Frauen machen. Und anderer sagt dann, nee, die sitzen doch alle schon in Lesekreisen und ständig irgendwie in Gender-Seminaren und machen das doch die ganze Zeit. Und also ich fand es einen sehr guten Punkt in diesem Text, dass das angesprochen wird, sozusagen, dass es da einen blinden Fleck gibt, auch in dieser Auseinandersetzung mit Erfahrungen, dass Frauen eben auch diese weibliche Sozialisation haben oder die sozusagen auch auf eine bestimmte Art und Weise reflektieren müssen. Und habe mich dann gefragt, dass dieses sozusagen sich das zu öffnen, diese nicht so beständig eine Abwehr gegen, das ist ja so ein bisschen die 70er Jahre Feminismushaltung, also Männer sind draußen, dass es vielleicht auch für Feminismus oder für eine feministische Praxis generell gelten müsste.
Absolut, wobei ich Andra da ein bisschen recht geben würde, insofern, dass ich denke, dass sobald man anfängt, sich mit dieser Problematik, also mit Geschlechterverhältnissen, patriarchalen Verhältnissen zu beschäftigen als Frau und eigentlich auch vorher schon, bevor man damit anfängt, das bewusst zu tun, man irgendwie gar nicht umhin kommt, sich auch als Frau zu erleben und zu erfahren, was das bedeutet. Und das bedeutet eben, wie ich eben ja auch schon gesagt habe, in erster Linie eine Position des Abgewertetseins oder der Untergeordnetheit sozusagen. Und ich glaube, dass tatsächlich auch in den Diskussionen mit Männern, also das, worum es ja in dem Heft oder in diesem Streitgespräch unter anderem geht, die Frage, sollte man jetzt eigentlich konkrete Männer auch darauf ansprechen, wie sie sich verhalten und mit ihnen in den Streit hineingehen, dass ein Grund, warum Frauen das vielleicht auch nicht machen wollen und warum man da auch eine begründete Zurückhaltung spürt, ja auch die ist, dass man sich selbst, also ob man will oder nicht, damit ins Spiel bringen muss als Frau und dass man sich selber eigentlich auch verletzlich machen muss in dem Moment. Und dass das was ist, wo Leute vielleicht berechtigterweise auch keinen Bock drauf haben. Und also von daher würde ich sagen, ich glaube auch, dass man seine eigene Sozialisation hinterfragen sollte als Frau. Ich finde es aber auch total legitim zu sagen, wisst ihr was, ich beschäftige mich eh schon die ganze Zeit mit dem Patriarchat und ich bin eh die ganze Zeit damit konfrontiert und ich habe gerade keinen Bock mehr. Ich will, dass ihr das macht, also ihr, die männlichen Freunde, Genossen und so weiter. Ich glaube, da gibt es keine quasi einfache Lösung. Ich kann nur die Verweigerung verstehen.
Jetzt stoßen ja in dem Gespräch, wir hatten das vorhin schon kurz angeschnitten, auch noch weitere Figuren in die Diskussion hinzu. Und die beiden Figuren, die da hinzustoßen, die verkörpern eigentlich zwei gegensätzliche Positionen, die da in der neuen Frauenbewegung aufgekommen sind. Und in dem Gespräch mit den beiden stellen Andra und Kelly fest, dass viele Kämpfe und Diskussionen, die gegenwärtig in feministischen Zusammenhängen präsent sind und die ja vielleicht auch Streits beeinflussen, worüber wird denn gestritten, dass das ja auch schon Inhalt in der neuen Frauenbewegung war. Und in dem Moment der Szene habe ich das erstmal so gelesen, dass Andra und Kelly darüber auch so überrascht sind und dass das so ein, nicht so ein, also ein kleiner Schockmoment ist. Und da ja da die Frage aufkommt, bringt jede Zeit ihre spezifischen alltäglichen Geschlechterkonflikte hervor und dass diese kleine Szene da so einen Einblick darauf gibt, dass es das vielleicht eben nicht ist, dass es eine Wiederholung von Konflikten gibt, die Frauen betreffen. Und ja, wie würdest du denn das Verhältnis von Geschichte und Gegenwart in diesem Zusammenhang bewerten?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall beides. Also ich denke schon, dass jede Zeit ihre eigenen Geschlechterkonflikte produziert und gleichzeitig sich aber auch bestimmte Momente wiederholen. Also vielleicht, wie man sich so eine Spiralbewegung vorstellen könnte, dass man an einen bestimmten Punkt zurückkommt, wo man sagt, hey, da waren wir doch eigentlich schon mal. Wie kann das sein, dass wir jetzt schon wieder darüber diskutieren? Und natürlich trotzdem aber sich die Umstände, unter denen diskutiert wird und auch die Subjektkonstitution auch verändert hat seitdem. Also es ist nicht einfach nur eine bloße Kopie des schon Dagewesenen, sondern eine weiterentwickelte Wiederholung sozusagen. Und trotzdem natürlich kann das frustrierend sein, das festzustellen, dass sich bestimmte Dinge einfach, dass bestimmte Dinge nicht gelöst worden sind. Also wie das in dem Gespräch ja dann auch thematisiert wird. Also die Figuren aus der zweiten Frauenbewegung, die da auch noch eine Rolle spielen später im Gespräch, dass die feststellen müssen, wir haben das nicht zu Ende lösen können. Und die junge Generation schlägt sich teilweise mit ähnlichen Problemen oder den gleichen Problemen scheinbar herum. Ich glaube, dass man das, also man kann es, das kann einem pessimistisch stimmen sozusagen, es stimmt einem vor allem dann pessimistisch, wenn es so Errungenschaften auf einer größeren politischen Ebene sind, die plötzlich in Frage stehen. Also wenn man so mitbekommt weltweit die Kämpfe um das Recht auf Abtreibung zum Beispiel, wo man irgendwie auch dachte, schon mal vielleicht naiv dachte, man sei da schon weiter, also das sei vielleicht ein Recht, das auch Frauen nicht mehr einfach so genommen werden kann und jetzt plötzlich ist es wieder Thema und wird das so deutlich, das ist ein Recht, das durchaus, also mal abgesehen davon, dass es in Deutschland zumindest noch lange gar kein Recht ist in dem Sinne, also keine rechtliche Grundlage dafür gibt, dass es legal möglich wäre, aber dass man einfach um bestimmte Dinge immer wieder kämpfen muss, das kann einen pessimistisch stimmen. Und gleichzeitig andersrum oder ja, eben gleichzeitig gibt einem die Tatsache, dass es inzwischen auch stärker als je zuvor wahrscheinlich wir auf eine feministische Geschichtsschreibung zurückgreifen können, also dass so etwas etabliert worden ist in den 60er, 70er Jahren, gibt uns ja eben auch die Möglichkeit, zurückzuschauen und nachzulesen und nachzuempfinden, was damals eigentlich schon diskutiert wurde und daraus auch zu lernen und das mitzunehmen.
Du hast ja vorhin kurz angesprochen, dass du sozusagen diese Verweigerungshaltung gut verstehen kannst, auch aus sozusagen aus Gründen des sich eben zu schützen und nicht zu fragil zu machen. Mir blieb dann noch die Frage, was man sich sozusagen auch, weil wir gerade über diesen Wiederholungszwang, also den Fakt gesprochen haben, dass sich eben Dinge wiederholen, was für eine feministische Praxis du dir wünschen würdest, die vielleicht noch nicht da ist?
Oh, das ist eine große und spannende Frage. Da müsste ich wahrscheinlich länger drüber nachdenken. Ich glaube, eine Sache, die für uns in der Outside immer wieder Thema geworden ist, die wir auch in dieser Streitausgabe ganz explizit gemacht haben und aber die weitergeht und die wir ja auch in unserer eigenen Arbeit als Redaktion quasi üben und praktizieren, ist, eine Form zu finden, in der man streiten kann, also in der man einen Dissens haben kann, also erstmal unter Frauen, aber dann natürlich auch mit allen Genossen, Genossinnen, Freunden, Freundinnen, egal welchen Geschlechts jetzt. Also dieser Moment des Streits, dieser Moment der Debatte, der Diskussion, der Uneinigkeit, der Differenz, das zu lernen, auszuhalten, dass man nicht immer einer Meinung ist, dass man auch nicht immer dieselben Erfahrungen gemacht hat, dass es Momente gibt, wo man die andere nicht versteht oder wo man nicht nachvollziehen kann, wie es ihr geht. Und das stehen lassen zu können, anerkennen zu können und in diesem Streit auch vielleicht eine Art Lust daran zu entwickeln, an der Differenz und an gleichzeitig dann den Momenten, wo auch wieder Gemeinsamkeiten sich finden. Gemeinsamkeiten zum Beispiel darin, wofür man kämpft, ja, also welche Ziele man eigentlich verfolgt. Gemeinsamkeiten dann vielleicht aber auch wieder in anderen Erfahrungen, an die man erst im Moment gar nicht gedacht hat. Also eigentlich ja so ein Gleichgewicht oder so ein Aushandeln zwischen Solidarität und Gemeinsamkeit und Differenz. Auch ein Aspekt, der in der neuen Outside von Koschka Linke Handlänger beleuchtet werden wird. Also das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich das, was wir zumindest in der Outside versuchen, in unserer Praxis, in unserer Arbeit als Redaktion und auch irgendwie in den Heften, die Möglichkeit der Differenz in Solidarität.
Ja, bevor es sozusagen die neue Ausgabe gibt, können wir ja schon mal Werbung machen für eine Lesung am 19. Februar. Wo der Text nochmal in Gänze in Szene gesetzt wird.
Ja, genau. Also der konkrete Mann kommt nach Halle, also die Lesecrew des konkreten Manns kommt nach Halle am 19. Februar. Das wird auf dem Design Campus sein von der Burg und da fangen wir um Punkt 19 Uhr an zu lesen. Also wir freuen uns sehr, wenn alle kommen. Und da wird dann eben auch das, was wir heute schon ein bisschen diskutiert haben, kann man da auch dann weiter diskutieren. Also wir machen diese szenische Lesung und danach ist dann immer auch noch Raum für Diskussion und Austausch.